Der Krieg im Nahen Osten dürfte die Situation der deutschen Wirtschaft weiter verschärfen und sich damit auch auf die Lage der Beschäftigten auswirken. Schon bislang galt die Krise der deutschen Industrie auch als Folge hoher Energiepreise. Diese steigen nun weiter, während die Politik bislang keinen erkennbaren Willen zeigt, die Situation grundlegend zu ändern. Doch wie stellt sich die Lage aus Sicht einer Gewerkschaft dar? Darüber spreche ich jetzt mit Oliver Hilburger. Er ist Vorsitzender der Alternativen Gewerkschaft Zentrum. Herr Hilburger, vielen Dank erstmal für Ihre Zeit.
Herr Pollack, vielen Dank für die Einladung.
Jetzt kommen wir mal zur ersten Frage. Zentrum hat ja bei den laufenden Betriebsratswahlen einige bemerkenswerte Erfolge erzielt. Darauf kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Zunächst zur aktuellen Lage. Schlägt sich der Iran-Krieg, also steigende Rohstoffkosten und mögliche Engpässe, bereits bei den Beschäftigten in der Industrie nieder? Sehen Sie da erste Anzeichen für Entlassungen oder sogar Kurzarbeit?
Nein, also die sieht man jetzt noch nicht. Aber was man jetzt schon sagen kann, es reiht sich natürlich ein in viele vorherige Krisen, die wir zeitgleich haben. Von daher ist zu erwarten, dass das Thema die Arbeitsplätze in Deutschland, die Arbeitnehmer in Deutschland noch weiterhin massiv bedrohen wird. Aber man kann es gar nicht mehr unterscheiden, was jetzt eigentlich ursächlich für die Situation der Deindustrialisierung noch herangezogen wird. War es vorher Putin? Ist es jetzt der Iran? Also letztendlich ist es eine Verknüpfung vieler Krisen, viele da davon hausgemacht, die Beschäftigten in Deutschland ausbaden müssen.
Die Folgen des Krieges sind bislang ja vor allem an den Tankstellen sichtbar. In anderen Bereichen könnten sie jedoch ebenfalls spürbar werden, etwa durch steigende Preise im Einzelhandel, auch bei Lebensmitteln. Besonders betroffen sind da natürlich einkommensschwächere Haushalte. Werden die Belastungen also an die Arbeitnehmer weitergegeben? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, also unbedingt. Das kann man jetzt schon feststellen. Die Spritpreise, die erreichen täglich neue Höchststände. Das betrifft natürlich im Wesentlichen die arbeitnehmende Bevölkerung, die auf ihr Fahrzeug angewiesen ist. Möchte aber auch nicht verhehlen, das trifft natürlich auch den Rentner. Das trifft auch die Menschen, die auf das Fahrzeug letztendlich angewiesen sind. Und wenn man die Kette weiterdenkt, dann wird es natürlich auch alle betreffen, speziell die halt noch Geld haben. Dass die Lebensmittelpreise sich erhöhen, die Transportkosten werden natürlich überall höher und das schlägt sich natürlich dann irgendwann mal auch nieder in den Preisen, in der Gastronomie, im Lebensmittelbereich, den habe ich erwähnt. Also das hat quasi Auswirkungen auf den ganzen Kreislauf der Wirtschaft, den letztlich der Steuerzahler zahlen wird müssen.
Aus der Politik kommen ja unterschiedliche Vorschläge, zum einen Steuersenkungen, Preiskontrollen, Rationierungen, um nur mal einige zu nennen. Wie stehen Sie als Gewerkschaft zu solchen Maßnahmen?
Ja, auch da muss man vielleicht mal drauf achten, von was reden wir denn eigentlich gerade? Also wenn man quasi ins europäische Ausland schaut, dann sieht man, dass die Spritpreise überall günstiger sind, zum Teil beachtlich günstiger sind. Also kann es an dem alleine nicht liegen. Vielleicht kann ich an der Stelle auch mal dran erinnern, 2/3 des Rohöllieferanten, der Öllieferanten Deutschlands kommt überhaupt gar nicht über die Straße von Hormuz. Also das heißt, es gibt auch andere Gründe da dafür. Aber letztendlich ist jetzt quasi Eile geboten, weil die Benzinpreise an den Tankstellen von Rekord zu Rekord eilen. Und letztendlich müssen jetzt Maßnahmen ergriffen werden. Und die genannten von Ihnen, das sind natürlich eine Teillösung. Letztendlich ist es so, dass die Beschäftigten, die Pendler, die auf das Auto angewiesen sind, eine spürbare Entlastung benötigen. So, und ich höre das Argument, wenn quasi die Steuer gesenkt werden, was wir dringend fordern, also der wesentliche Preistreiber für die Benzinpreise ist ja der Staat mit seinen Steuern, mit der CO2-Abgabe zum Beispiel, die ja quasi, je höher der Rohölpreis ist, automatisch mehr Steuereinnahmen generieren. Also da wäre ein dringender Handlungsbedarf, dass man sofort quasi verhindern könnte, indem man diese Steuern aussetzt. Im Übrigen war ja die CO2-Steuer angepriesen, dass sie aufbringungsneutral oder kostenneutral für die Bevölkerung sein soll. Also wäre jetzt mal ein gutes Zeichen, wenn der Staat sagt, okay, die Kosten, die wir quasi über Steuernahmen einnehmen, die geben wir den Endverbraucher wieder zurück. Jetzt hört man aber das Argument, das würden dann die Konzerne für sich nützen, würde ihre Gewinne noch weiter nach oben treiben. Das ist sicherlich nicht ein ganz falsches Argument. Deswegen gibt es nicht eine Maßnahme, eine zweite Maßnahme wäre, dass die Ölkonzerne, überhaupt der ganze Ölmarkt, systemrelevant ist für die Wirtschaft, für die Beschäftigten, Und wenn überhaupt der Staat an irgendwelchen Stellen eingreifen sollte, um unter anderem auch die Konzerne an die kurze Leine zu binden, dann wäre jetzt genau der richtige Moment, um den Konzernen auch zu sagen, ihr seid systemrelevant, ihr dürft eure Marktposition nicht ausnutzen. Das ganze Gedönse mit Kartellamtsüberwachung, kein Mensch glaubt mehr daran, weil die Spritpreise sind immer vergleichbar unter den jeweiligen Konzernen. Also wenn überhaupt staatliche Regulierung Sinn machen würde, dann genau jetzt. Früher war das möglich, Helmut Schmidt ganz weit zurückgegangen, als der Ostblock noch da war. Da gab es eben Ware gegen Rohöl, um quasi als staatlicher Kontrolleur den Einfluss über das Rohöl zu haben und dann quasi in die Privatwirtschaft überzugeben. Das sind alles Instrumente, die man anbringen könnte, wenn man denn wollte. Und das Zweite oder das Dritte in dem Fall, wir sind auch deswegen abhängig von der jetzigen Situation, weil wir eben zum Beispiel Russland sanktionieren, wo man dann zumindest einen anderen Lieferanten hätte. Und das hätte natürlich auch große Auswirkungen auf die Preisgestaltung des Rohöls.
Wenn wir jetzt mal direkt bei den Zapfsäulen bleiben, dann sind wir ja tatsächlich auch in Deutschland aktuell im europäischen Vergleich der absolute Spitzenreiter, was die Spritpreise betrifft. Ja, wenn man mal andere Länder anschaut, Polen, Tschechien, Ungarn und auch Italien, selbst Italien, dort ist der Sprit dann doch um einiges günstiger als in Deutschland. Ja, also da ist sicherlich einiges an Spielraum. Man muss es eben nur wollen von der Politik.
Jawohl. Ja.
Zentrum hat sich ja stets kritisch gegenüber der grünen Transformation positioniert, also gegenüber Energiewende und Elektromobilität. Zeigt die aktuelle Lage nicht gerade die Risiken einer Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und damit auch eine Schwäche Ihrer Argumentation? Wie würden Sie das beurteilen?
Ja, kurzfristig gedacht könnte man zu dieser Illusion, zu diesem Irrtum geneigt sein. Ich möchte daran erinnern, die Elektromobilität nur als Beispiel macht uns ja nicht weniger abhängig von Lieferanten, sondern noch mehr abhängig. Also ist die Elektromobilität sicherlich unter dem Aspekt der Reduzierung von Abhängigkeiten der völlig falsche Weg. Aber Sie haben recht, wir haben uns abhängig gemacht von fossilen Energieträgern. Aber auch da muss man den Blick nach hinten richten. Ich meine, es war 2011, als Angela Merkel, als die damalige Regierung den Ausstieg aus der Atomenergie festgezurrt hat. Und damit sind wir so ziemlich einzigartig auf der Welt als Wirtschaftsnation. Das heißt, wir haben uns quasi in die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern getrieben. Dann haben wir uns den Luxus geleistet, dass wir dann auch noch einer unserer zuverlässigsten Lieferanten von fossilen Energieträgern Russland sanktioniert werden. Und jetzt sitzen wir genau in dieser Falle. So, wenn man also sagen würde, man möchte Abhängigkeit reduzieren, das unterstützen wir als Gewerkschaft in jedem Falle, wäre der erste Schritt, dass wir zurückkehren müssten zur Atomenergie, um uns quasi von Energie weitestgehend unabhängig zu machen. Und wenn man dann noch weitergehen möchte, dann könnte man durchaus auch darüber nachdenken, Stichwort E-Fuels, ob man nicht mit überschüssiger Energie, die man aus Windkraft, aus Solar, wenn man denn das betreiben möchte, aber auch aus Atomstrom generieren könnte. Das Argument gegen E-Fuels war ja bisher immer, dass der Wirkungsgrad, also quasi die Herstellung von E-Fuels, hat eine negative Bilanz, weil sehr viel Energie verbraucht wird, um nachher als Speichermedium vorrätig zu haben. Aber wenn das Argument, wir müssen uns von Abhängigkeiten lösen, einen Wert an sich darstellt, dann ist der Wirkungsgrad das zweite Thema. Wir hätten dann die Möglichkeit, dass wir einen Energiespeicher, also Energiespeicherung, eine Möglichkeit hätten, quasi im großen Stil Energie in dem Fall auch für die Verbrennertechnologie vorrätig zu halten und wären damit komplett unabhängig auch von Öllieferanten, die wir momentan quasi ja sehr stark spüren.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Aspekt, den Sie da gerade ansprechen, Herr Hilburger. Kommen wir jetzt nochmal zu einem weiteren Punkt, der sicherlich jetzt auch in den letzten Tagen bei vielen Zuschauern für Entsetzen gesorgt hat, inklusive mir. In den letzten Tagen wurde ja bekannt, dass Männer zwischen 18 und 45 Jahren längere Auslandsaufenthalte, zumindest bei der Bundeswehr, anzeigen müssen. Das betrifft auch viele Beschäftigte. Ein Kriegsdienst ist damit nicht mehr Theorie, sondern beginnt Damoklesschwert zu werden. Ist das der Moment, in dem Gewerkschaften die Friedensfrage stärker thematisieren sollten?
Ja, also mindestens wäre jetzt der Moment, wo man das thematisieren müsste. Es gibt schon andere Hinweise, Stichwort Kriegswirtschaft. Ja, unbedingt, unbedingt wäre das zwingend notwendig, aber leider werden sie da vergeblich danach suchen, weil die DGW-Gewerkschaften als Teil des Establishment natürlich in diese Kriegsrhetorik schon einsteigen. Das bedeutet also, wer A sagt, muss in dem Fall auch B sagen. Also wenn quasi Rüstungskonzerne jetzt unseren Wohlstand sichern sollen, ist die logische Konsequenz daraus, wir haben das an anderer Stelle schon oft gesagt, Kriegswirtschaft sichert keinen Wohlstand, er vernichtet ihn. Und weitergedacht sind natürlich die Menschen, die die Kriegswirtschaft als Alternative ihrer jetzt verloren gegangenen Arbeitsplätze betreuen sollen oder sich zur Verfügung stellen sollen, letztendlich sie oder ihre Angehörigen, am Ende auch diejenigen, die die Waffen bedienen müssen. Und es zeigt sich jetzt eben auch mit dieser vergifteten Diskussion um die Wehrpflicht und um die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, dass wir ganz langsam Richtung Kriegstüchtigkeit herangeführt werden. Und wenn nicht jetzt, wann denn dann, sollten Arbeitnehmer, Gewerkschafter, die ja von sich behaupten, aus der Geschichte gelernt zu haben, ein Zeichen setzen und sagen, jetzt ist 11:55, wir machen das nicht mehr mit.
Absolut, ja. Und vor allem, wenn man Familienvater ist und da auch eben Söhne hat, die in diese Altersdekade reinfallen, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, wenn man sich dann eben vorstellt, dass die eigenen Kinder zu Kanonenfutter quasi funktioniert werden sollen.
Ja, ja, nicht nur quasi, sondern ganz konkret.
Ja, ein weiteres Thema, die Betriebsratswahlen sind ja in vielen Unternehmen bereits abgeschlossen. Zentrum bzw. von ihnen unterstützte Listen konnten Erfolge erzielen. Die Dominanz der DGB-Gewerkschaften, insbesondere der IG Metall, besteht jedoch fort. Wie fällt da Ihr Fazit aus?
Ja, geteilt. Also im Rahmen dessen, was wir erreichen können. Also Sie müssen wissen, wir kämpfen gegen zwei Goliaths. Einmal gegen diesen fast schon staatsgewerkschaftsähnliche Struktur der IG Metall, die eine starke Unterstützung von der Regierung, von der Presse, aber eben auch von den Arbeitgebern erfährt. Das ist der eine Goliath, dem wir uns entgegenstellen. Und der zweite ist, ich habe es erwähnt, die organisierten Arbeitgeber, die eben mitnichten froh sind, wenn es einen Gewerkschaftspluralismus gibt, sondern im Gegenteil alles daran setzen, dass die IG Metall fest im Sattel bleibt. Und das ist natürlich für Beschäftigte, die zum 99% arbeiten gehen, weil sie ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen, natürlich eine besondere Bedrohungslage. Und viele Arbeitgeber haben ja aus ihrer Abneigung gegen uns als Zentrum und oder gegen die AfD überhaupt kein Geheimnis gemacht. Und so ist der Kampf gegen rechts, wie ihn die IG Metall-Vorsitzende Christiane Benner und die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi ja schon mehrfach geäußert haben, der Kampf gegen rechts außerhalb und innerhalb der Betriebe schon eine ernstzunehmende Größe. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass dort, wo wir antreten konnten, wo wir als Zentrum auch angetreten sind, wie Sie gesagt haben, überall Gewinne eingefahren haben. Und das ist ein Signal an alle Beschäftigten in Deutschland. Wir haben viele Dutzende, es geht in die Hunderte, Anrufe von Menschen, von Kollegen, die uns gefragt haben, tretet ihr auch in unserem Betrieb an? Da mussten wir noch viel zu oft sagen, nein, weil eben das Bewusstsein, dass man die DGB-Gewerkschaften und im Verbund die organisierten Arbeitgeber, wo ja oftmals gar kein Blatt mehr dazwischen passt, auch in den Betrieben etwas Politisches entgegengesetzt werden muss. Dieses Bewusstsein wurde durch diese Betriebsratswahlen und vor allen Dingen auch durch die öffentliche Begleitung vielfach gestärkt, sodass wir sagen, es ist jetzt nach der Wahl, ist immer vor der Wahl, dass wir auch im Verbund mit gleichgesinnten politischen Strukturen auf die nächste Betriebsratswahl zusteuern müssen, weil unser politischer Gegner, insbesondere die IG Metall, der DGB, erkennt natürlich, dass die Lufthoheit, die sie haben, langsam bröckelt. Und das Resümee ist also, überall, wo wir antreten, werden wir gewählt. Wenn wir das flächig schaffen, werden wir flächig durchdringen. Und dann ist eben nicht nur ein paar kleine Risse in der Mauer der DGB-Strukturen, die kartellartig die Großkonzerne ja unterstützen, auch bei der Frage Krieg und Frieden. Dann sind diese Risse größer und im Idealfall schaffen wir das, dass wir in Deutschland einen Gewerkschaftspluralismus hinkriegen wie in anderen europäischen Ländern und Korruption in Gewerkschaftsstrukturen dann der Vergangenheit angehört.
Das wäre natürlich allen zu wünschen, ja, dass Ihnen das gelingt. Was können denn Beschäftigte konkret von Ihren Betriebsräten überhaupt erwarten? Wie wollen Sie die gewonnenen Mandate im betrieblichen Alltag nutzen, Hellburger?
Ja, also ganz eindeutig, das ist auch die Zuschreibung unserer Gegner, werden wir wahrgenommen als Kümmerer. Also das heißt, die meinen das quasi negativ, wir nehmen das als eine Auszeichnung an. Wir kümmern uns ganz konkret um die Probleme der Beschäftigten. Und die sind oftmals, liegen die im betrieblichen Alltag, die liegen teilweise daran, dass viele ihre Rechte gar nicht kennen. Das geht über, dass es tatsächlich auch Arbeitgeber gibt, die übergriffig sind und die Rechte der Arbeitnehmer, wo sie können, nur einschränken und zurückdrängen. Das werden wir uns natürlich als starkes Mandat äußern. Und das ist eben nicht zu unterschätzen, wir haben an politischem Gewicht gewonnen. Und es wird jetzt für die Arbeitgeber, für die organisierten Arbeitgeber, nicht mehr so einfach mit ihrer Lieblingsgewerkschaft hinter verschlossenen Türen Deals auszuhandeln, die fast ausschließlich den Beschäftigten schaden. Also von daher können wir sagen, wir kümmern uns ganz klar um die Beschäftigten, die Belange der unserer Kollegen im Betrieb, im betrieblichen Kontext. Aber darüber hinaus, da sind wir uns alle einig, es reicht eben nicht nur aus, den Betriebskontext zu sehen, sondern man muss natürlich auch den gewerkschaftspolitischen Kontext sehen. Die Deindustrialisierung ist nicht erklärbar ohne die Zusammenarbeit der großen Gewerkschaften mit der Regierung, mit den großen Arbeitgeberverbänden. Dort sehen wir der Stachel im Fleisch und da haben wir ganz kräftig vor, diesen Stacheln zu erweitern, zu vergrößern und mögliche Schmerzen so groß zu machen, dass entweder durch Vernunft oder durch Kraft eine politische Wende auch in Deutschland möglich ist.
Da drücken wir ganz kräftig die Daumen. Soweit also die aktuellen Einschätzungen vom Vorsitzenden der Alternativen Gewerkschaft Zentrum, Oliver Hilburger, zum Krieg im Nahen Osten, wie die Situation sich auf der deutschen Wirtschaft eben auch weiter auswirkt und das Ganze verschärft. Vielen Dank für diese sehr fundierten Antworten, Hilburger. Und ja, wir drücken weiter die Daumen, dass Sie Ihre Ziele mit Ihrer Gewerkschaft auch erreichen können.
Ja, Herr Pollack, vielen Dank.